Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alles okay? Mein Name ist Daniel Fürck und mein heutiger Gast ist Caroline Oder. Sie ist Rednerin, Mentorin, Autorin und Podcasterin und eine Frau, die in den letzten 20 Jahren viele Krisen erlebt hat. Ihr Vater starb an Krebs, sie selbst bekam eine Hirntumordiagnose, ihr Sohn kam mit einer seltenen genetischen Erkrankung zur Welt, mehr als 20 Operationen folgten. Als er nach einer Herz-OP reanimiert werden musste, brach sie zusammen. Die Diagnose: eine posttraumatische Belastungsstörung. In ihrem neuen Buch Plötzlich Krise, was jetzt? Erzählt sie, wie man durchhält, wenn alles zu viel wird, warum Resilienz nichts mit Stärke zu tun hat und weshalb Selbstfürsorge oft der wichtigste Schritt ist, um anderen helfen zu können. Ich wollte von ihr wissen, wie man sich selbst nicht verliert, wenn man immer für andere da ist, wie Loslassen gelingt und warum es manchmal mehr Mut braucht als Festhalten. Wenn dir diese Episode von Alles okay gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
Heute dies, morgen das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles okay, dem Mental Health Podcast mit Daniel Fürck.
Liebe Caroline, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über Krisen zu sprechen, darüber zu sprechen, wie wir mit ihnen umgehen, wie wir resilienter werden und natürlich, was das alles mit deinem aktuellen Buch Plötzlich Krise zu tun hat. Herzlich willkommen.
Danke dir, Daniel. Freue mich über die Einladung.
Für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, gleich mal vorab der Hinweis, du hast auch einen großartigen Podcast, in dem man vielleicht mal reinhören sollte, den wir in die Shownotes mit reinpacken. Aber für diejenigen, die deine Geschichte noch nicht so ganz kennen, kannst du vielleicht mal einmal so einen Abriss geben, weil der ist ja doch recht komplex in deinem Leben, was da so alles passiert ist, damit auch alle so ein bisschen besser verstehen, warum du dich überhaupt mit diesen Themen beschäftigst.
Gerne, ja. Ich bin auch Rednerin und deswegen kann ich tatsächlich meine Lebensgeschichte in 5 Sätze packen. Aber das ist wirklich nicht einfach, ja, genau. Es geht um die letzten 2 Jahrzehnte. Da haben mich Schicksalsschläge ereilt, wie uns alle im Leben, das einfach schwieriger wird. Und das alles startete mit dem Verlust von meinem Papa. Nach 14 Jahren hat er dann den Kampf gegen Krebs verloren. Und da war ich 16. Nein, 16, als er Diagnose bekam, und ich war 30, als er dann verstarb, genau. Und mit 31 habe ich meine eigene Hirntumordiagnose bekommen und habe dann 3 Tage lang gedacht, dass ich in 6 Monaten tot bin. Und das hat dann natürlich einiges mit mir gemacht. Ich habe dann da meine Karriere damals als Exportleiterin im Mittelstand gekündigt und bin mit meinem damaligen Freund, heutigen Mann, nach USA kurzzeitig ausgewandert und habe mich da als Trainerin für Kommunikation selbstständig dann gemacht und dann sind wir wieder zurückgekommen, recht schnell, haben geheiratet und 2009 unseren ersten Sohn bekommen. Und Schwangerschaft war ganz normal, aber dann ist er mit Auffälligkeiten auf die Welt gekommen und erst als er 7-jährig war, haben wir dann die Diagnose in Zürich bekommen, dass er eine seltene Bindegewebserkrankung hat, die uns bis heute so 20 Operationen, ja, gestellt hat, beauftragt hat, die wir gemeistert haben als Familie von 4 jetzt. Wir haben dann noch zwischendurch in den USA tatsächlich als Familie gelebt, 5 Jahre in Kalifornien und dort unseren zweiten gesunden Sohn geboren, unseren kleinen Amerikaner in der deutschen Familie und wir leben jetzt hier in der Schweiz. Und die Schweizer haben auch die Diagnose gefunden. Die Deutschen hatten gesucht und die Amerikaner auch. Und die Schweizer haben dann nochmal genetisch geschaut und weil die Erkrankung so selten ist, ja, waren wir dann, ich glaube, das Universum hat uns jeweils immer dahin geschickt, wo wir das Leben retten konnten von unserem Sohn. Das war ganz bezeichnend und das beschreibe ich alles in meinem Buch, diese letzten 20 Jahre und habe dann Muster erkannt, dass wir immer ähnlich vorgegangen sind, wenn sich uns so eine Wahnsinnsherausforderung gestellt hat. und habe dann die Muster mit bestehender Resilienztheorie verglichen, habe gedacht, ja, also irgendwie ist es so, und fand es dann aber alles zu komplex und zu schwierig, um anderen weiterzugeben, und habe das dann in ein eigenes Prinzip gefasst, eben mit 7 Buchstaben, genau so Prinzip. Und genau so ist auch die Antwort auf die Frage, die wir immer gestellt bekamen, meistens aus dem medizinischen Umfeld. Wenn jemand die ganze Krankenakte gelesen hat von unserem Sohn, die Pflegekräfte und uns erlebt haben am Krankenbett oder im Umgang mit den Ärzten und wie lebensfroh und positiv wir waren, auch mit unserem Sohn und auch er selber natürlich. Und dann haben die immer gefragt, wie schafft ihr das nur alles? Und ich hatte da nie eine Antwort drauf, und jetzt habe ich sie.
Du hast ja dann auch selbst 2022 noch die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung bekommen.
Genau, ja.
Wie bist du denn da wieder rausgekommen?
Ja, also zurückblickend, wenn man jetzt mal nur die Krebserkrankung von meinem Papa oder den Tod meines Vaters, den ich begleitet habe und auch überhaupt null verarbeitet habe, die Trauer, mich sofort wieder in die Arbeit gestürzt, dann bremst mich mein eigener Hirntumor ein. Wenn man die zwei Sachen mal ausblenden, dann und nur die 14 Jahre nehmen, dann habe ich mir tatsächlich nach 14 Jahren erst Hilfe geholt, nachdem ich dieses posttraumatische Belastungssyndrom hatte und dem vorgangig war, dass bei einer Herz-OP 2022, das war damals OP Nummer 18 und die vierte oder dritte am Herzen, ist alles gut gelaufen, aber dann im Nachgang hatte er einen Atemstillstand, der zum Herzstillstand führte, und er musste wiederbelebt werden. Und da war er 13 Jahre alt, jetzt wird er 16 am Sonntag. Das hat, mein Mann und ich haben das gesehen und erlebt, und binnen 48 Stunden waren einfach so viele Notfälle, so viele lebensbedrohliche Befürchtungen, die wir da zu verarbeiten hatten, das hat uns dann letztendlich gebrochen. Also dann war es vorbei mit unserem Prinzip, was wir irgendwie immer geschafft haben. Der eine ist schwach und der andere hält ihn. Und das hat sich über die 14 Jahre immer ausgeglichen. Und an dem Abend oder in der Nacht von dem Januar- oder Februartag 22, da war es eben nicht so. Da waren wir dann beide schwach. Und klassisch danach, nach diesem Trauma, habe ich dann klassisch 6 Monate lehrbuchmäßig später die Symptome von dem PTSD oder posttraumatischen Belastungssyndrom erhalten. Also Albträume, wiederkehrende, extreme Angstzustände, Verlustängste, nicht nur für den kranken Sohn, sondern auch für den gesunden oder für meinen Mann. Antriebslos, traurig. Und wer mich kennt, ich bin genau das Gegenteil eigentlich. Also ich habe dann sofort gemerkt, das stimmt was nicht. Und dann gab es eine Szene, dass ich mir tatsächlich dann Hilfe geholt habe. Und das war der Moment, als ich meine Jungs zur Schule gefahren habe. Und die waren 10- und 13-jährig zu der Zeit. Und dann habe ich einen Nervenzusammenbruch im Auto bekommen, weil die zwei gestritten haben. Und Geschwisterstreit ist ja mal, also ist ja mal nur normal bei so Prä-Teenagern sowieso. Und ich bin da dann, also Heulkrampf und Hilfe geschrien, und dann dreht sich der große Sohn, der Kranke, um zum Kleinen und sagt, die Mama weint nur wegen dir. Und dann habe ich mich noch mehr geschämt und habe gedacht, mein Gott, was tue ich meinen Kindern nur an? Jetzt brauche ich Hilfe. Ja, nach 14 Jahren kam ich endlich mal auf die Idee, mir professionelle Hilfe zu holen. Ja, also wie blöd. Ja, weil du immer denkst, ich muss jetzt da durch und kämpfen und ein Auf und Ab. Und natürlich haben wir alles Mögliche. Wir haben meditiert, wir haben Akupunktur versucht, Atemübungen, Entspannungsübungen. Ich war in der Wachhypnose, um Traumata abzulegen. Wir waren in Gesprächstherapie. Aber dass mal so richtig jemand sagt, was willst du denn noch für dein Leben? Und das hat eben meine Psychiaterin gemacht. Und da habe ich gedacht, was weiß ich? Ich habe für meinen Sohn gelebt und habe mich zwischenzeitlich auch Gesundheitsmanagerin genannt auf LinkedIn, ja, weil ich war ja keine Geschäftsfrau mehr, ich musste ja irgendwas noch leisten, ja, und dass ich Mama, das hat mich Jahre gebraucht, dass ich mal stolz drauf war, dass ich eine Mama bin, eine Hausfrau und auch eine Mama, die so wahnsinnige Krisen und diese ganzen gesundheitlichen Aufgaben managt, und zwar zur Perfektion, das konnte ich nie anerkennen. Und ich habe keine Erfüllung darin gefunden. Und das war der Knackpunkt. Die habe ich jetzt gefunden. 2022 habe ich dann im Oktober mir diese professionelle Hilfe geholt. Ich musste auch erstmal meine Neurochemie im Hirn richtig hinkriegen, weil die über die Jahrzehnte der sequentiellen Traumata, also eins nach dem anderen, ist nicht so, du tust eins bearbeiten und dann gehst du weiter und hakst ab, lässt los, sondern die Aussicht, dass wieder was kommt, besteht ja jetzt noch. Und die wird sein Leben lang, so hoffentlich so lange lebt, bestehen. Und mit dieser Unsicherheit klarzukommen, das geht nur, wenn du selber auch erfüllt bist und dich fühlst. Und das ist eigentlich jetzt auch mein Herzensanliegen, vor allem im Buch, dass die Menschen, die andere aus Liebe tragen, pflegen oder begleiten, dass die sich nicht selber aufgeben, ganz heimlich, still und leise, die merken das gar nicht, weil natürlich aus Liebe sie wollen, ich will, dass mein Sohn lebt. Alle Eltern mit kranken Kindern reißen sich Arme und Beine aus und würden lieber selber sterben. Es gibt dann, natürlich tut sich die Frau nicht in den Vordergrund drängen, wenn ihr Mann die Krebstherapie hat. Sie will einfach nur nicht ihren Partner verlieren. Und dann stellt sie sich ja nicht hin und sagt, ja, frag doch mal, wie es mir geht. Ich hab Verlustängste, ich gebe mich auf, ich habe keine Hobbys mehr, ich bin nur noch für meinen Mann da und nicht mehr für mich. Und ich finde, das sind auch so die stillen Rockstars des Lebens, ne? die hinter den Kranken stehen. Und ohne Frage, die Patienten selber, ja, also leisten Unglaubliches und kämpfen und brauchen auch diese Unterstützung. Und ich denke nur, dass die kriegen ganz viel Aufmerksamkeit vom Umfeld und von den Ärzten natürlich, weil das Heilungsziel ist natürlich auf dem Patienten. Und ja, ich finde auch, dass einfach Angehörige mehr Beachtung bräuchten, auch im klinischen Umfeld eigentlich, weil sie so einen großen emotionalen Einfluss haben auf den Patienten, auf seinen Lebenswillen, auf seinen Kämpferwillen. Sie müssen unterschreiben vor jeder OP, sie müssen entscheiden, ob die Maschinen abgestellt werden oder sonstiges. Ne? Also sie haben einen unheimlichen großen Einfluss und dafür brauchen sie Kraft. Und das musste ich dann eben so schmerzlich feststellen und habe dann mich selbstständig gemacht, Anfang 2023. Ich habe mich selber gefragt, was will ich eigentlich, was erfüllt mich und was ist der Sinn in meinem Leben? Und natürlich ist mein Sinn, meine Söhne zu tollen erwachsenen Männern zu erziehen und zu bringen und meine Ehe aufrechtzuhalten. Aber da gibt es ja auch noch mehr, ne, was mich erfüllt. Und das habe ich dann in meiner Selbstständigkeit als Rednerin und plötzlich auch Autorin, weil jemand gesagt hat, du musst deine Geschichte mal aufschreiben. Da habe ich einen Podcast gemacht, macht mir Spaß, interviewe ich Menschen, die ihre Krisen rocken. Und die nächste Staffel wird über Menschen, die anderen begleiten, wie ich es dir gerade gesagt habe. Und ich finde, es braucht eine Staffel über Geschwisterkinder von kranken Kindern, weil auch deren Leben auf den Kopf gestellt ist, ne? Also, ja. Und die sieben Wege, ja, da reden wir sicher noch drüber.
Genau. Ja, was mir, ich fange mal von vorne an. Ich versuche es mal, ganz viele Themen, über die wir reden müssen. Aber was mir immer wichtig ist, wenn wir auch über Therapie sprechen, wenn wir über Begleitung sprechen, wenn wir über die Aufarbeitung von Themen sprechen. Viele Menschen haben ja immer so dieses falsche Bild im Kopf, dann gehe ich zu einem Therapeuten, zu einer Therapeutin, zum Psychiater oder Psychiaterin und dann machen die das weg. Und das ist ja falsch, das ist ja schon mal grundfalsch, weil es geht ja am Ende nur darum, dass wir lernen, mit der Situation besser umzugehen, dass wir lernen, uns selbst besser zu verstehen, unsere Verhaltensweisen besser einordnen zu können, um darauf auch reagieren zu können, im Zweifel auch gegensteuern zu können. Und das ist ja wiederum eine gute Brücke auch zu deinem Buch, wo du ja auch zeigst, wie kann ich damit umgehen, wie hast du auch gelernt, mit diesen Situationen umzugehen. War das für dich auch so ein Prozess zu verstehen, dass es eben genau darum geht, dass es darum geht, wie kann ich mir selber so eine Art Werkzeugkasten bauen, der mir hilft, da durchzukommen?
Nein. Der Werkzeugkasten, den habe ich erkannt in der Rückschau. Also, dass die Muster, wie wir damit umgehen, die waren da. Ich konnte sie nur nie benennen. Ich konnte sie nicht greifen. Und es hilft natürlich auch niemandem, der mich fragt, wie machst du das? Hilf mir oder sag mir, wie du es machst. Ich habe eine ähnliche Situation und dann kann ich ihm das nicht greifbar machen. Also das war sicherlich mein Ziel damit. Der Prozess dahin war genau auch, wie du sagst, dass meine Ärztin mir auch gesagt hat, ich kann euch diese Angst, die Verlustangst um euren Sohn, die besteht weiterhin. und die kann ich euch nicht nehmen. Aber wir können das, mein Mann ist eben auch zur Unterstützung gegangen, ne, was ganz, ganz wichtig ist, finde ich. Und was aus männlicher Sicht auch nochmal ein anderes Thema ist. Ne? Der starke Vater, der seine Familie nicht beschützen kann, das ist eine Wahnsinnsaufgabe und ein großer Knacks. Und da dann zu sagen, ja, es ist so, ich bin genauso hilflos und ich brauche auch Hilfe. Und das hat er Gott sei Dank auch so gesehen. Und sie hat dann gesagt, ich möchte euch aber in die Lage versetzen, dass ihr beim nächsten Schlag, beim nächsten Dip im Leben das wieder tragen könnt. Ja. Und dazu lässt du ein bisschen was los, was war. Aber es ging uns darum, die Unsicherheit nicht nur zu ertragen, sondern zu tragen. Und das ist eigentlich das Ziel in Krisen, glaube ich. In allen Krisen. Ob das eine Ehekrise ist nach 25 Jahren Scheidung und du stehst plötzlich alleine da und hast die Unsicherheit, wie geht's weiter? Oder deinen Job verlierst du und weißt nicht mehr, wie du dein Haus abzahlen sollst oder deine Kinder finanzieren. Oder ob du eine schlimme Brustkrebsdiagnose bekommst. Diese Unsicherheit, wann endet die Krise? Wann geht's wieder hoch? Weil das haben wir ja wahrscheinlich viele von uns schon kapiert, ne? Das Leben macht da seine Wellen und es geht schon mal irgendwann wieder hoch. Aber wie geht's uns in dieser Talsohle und wie fest können wir dran arbeiten, dass es kürzer ist, sich da unten zu verweilen? Das ist diese Unsicherheit, die wir tragen, lernen müssen und können. Und das geht über die 7 Wege.
Wenn ich mit jungen Start-up-Gründern und Gründerinnen spreche, ist die erste Lektion, die ich versuche, ihnen beizubringen, dass sie sich ab jetzt auf so eine Art Achterbahnfahrt befinden und die auch nicht aufhört. Also man verfällt ja, wenn man irgendwas aufbaut und dann merkt man, es funktioniert, dann verfällt man schnell in so eine Euphorie, dass ja jetzt alles geschafft wäre und man hat den Durchbruch und überhaupt. Und ich sage dann immer, ja, schon, ist gut für den Moment, sich freuen ist auch wichtig. Aber genauso wichtig ist, sich darauf vorzubereiten, dass es unter Garantie wieder Herausforderungen geben wird und die gehen auch nie weg. Also selbst wenn man irgendwann ein riesiges Unternehmen aufgebaut hat, die Zahlen werden nur größer, die Achterbahnfahrt bleibt. Und das Wichtige ist eigentlich, so einen Mittelweg zu finden, also so einen mentalen Mittelweg, dass man sagt, okay, das ist so mein Safe Space, wo ich mich irgendwie wohlfühle und ich versuche die Höhen und die Tiefen da so ein bisschen auszumitteln, damit ich irgendwie einigermaßen durchkomme. Das ist wahrscheinlich natürlich eine ganz andere Welt jetzt von den Themen.
Ja, aber passt ja, ne? Also die Peaks so nicht so spitz lassen. Genau. Ne? Also, dass du einfach weder viel tief fällst noch zu hoch steigst. Ja. Richtig.
Du sagst gerade eben auch das Rüstzeug zu haben, um mit Unsicherheit umgehen zu können. Du hast eben auch dieses genauso Prinzip beschrieben, da reden wir auch gleich nochmal detailliert darüber. Was ich immer so spannend finde, ich hatte hier auch vor kurzem ein privates Gespräch mit einer guten Freundin und haben dann so ein bisschen übers Leben philosophiert und dann sage ich, naja, am Ende ist das Absurde an uns Menschen ja, dass wir uns immer so ein bisschen auf die Statistik verlassen. Also wir verlassen uns darauf, dass wir statistisch so und so alt werden, dass es statistisch unwahrscheinlich ist, an irgendeiner potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung zu erkranken. All diese Themen, wir glauben, weil es den allermeisten Menschen so geht, wird es höchstwahrscheinlich auch uns so gehen. Das mag statistisch richtig sein, hilft uns ja aber überhaupt nicht in der Situation, wenn der unwahrscheinlichere, statistisch unwahrscheinlichere Fall eintritt, was dann aber wiederum dazu führt, dass wir immer nur in die Zukunft planen. Also wir den Moment viel zu selten wertschätzen und immer ans nächste Wochenende, an den nächsten Urlaub, an den nächsten Lebensabschnitt, den nächsten Job, die nächste Beförderung, die Rente, den Ruhestand, dann alles, was man sich dafür aufhebt, denken. Wann kam denn bei dir der Moment, wo du realisiert hast, ich muss ab jetzt sehr viel mehr im Hier und Jetzt leben und den Moment auch genießen, in dem dann gerade mal alles den Umständen entsprechend okay ist?
Er kam eigentlich nach jeder Aufgabe, jetzt wenn wir mal die 20 OPs nehmen, Dann ist die geschafft und dann kommst du heim und dann fällt erstmal so eine Last ab und in der Regel streiten wir dann erstmal alle in der Family, weil sich jeder hängen lässt und jeder einfach am Ende ist, oder? Und sich keiner mehr zusammenreißt. Und dann wird viel geweint und dann tritt aber auch schon die Dankbarkeit ein. Also, dass wir dann am Tisch sitzen und sagen, wir sind jetzt eigentlich dankbar, dass wir jetzt hier zusammen essen können. Und wir haben mit unseren Jungs, auch als sie kleiner waren, so dann die Dankbarkeit praktiziert, regelmäßig einmal die Woche halt beim Abendessen gefragt, für was bist denn du heute dankbar? Und da kamen dann ganz süße Antworten raus. Und wir Eltern haben halt dann gesagt, wir sind dankbar, dass wir jetzt die OP hinter uns haben, oder wir sind dankbar, dass so ein kleiner Bruder so toll bei der Tante übernachtet hat mit 6 Jahren, das erste Mal von zu Hause weg. Und diese Dankbarkeit wirklich zu spüren und zu merken, was das bringt, wenn du dankbar bist für das, was du hast. Und da bist du eigentlich immer im Moment, weil du dann überlegst, das, was ich jetzt gerade habe, ist toll. Und dann haderst du nicht mit dem, was war, und du guckst nicht, was hätte ich gerne, sondern dann bist du immer automatisch im Moment. Und das führt absolut immer zu einem glücklichen Gefühl. Also es ist ganz, ganz schwer, dankbar zu sein und gleichzeitig unglücklich. Das geht nicht. Und dann haben wir gemerkt, was das für eine Entlastung bringt, weil die Zukunftsangst, wann jetzt der nächste Schlag wieder kommt, die war ja extrem hoch. Und die war auch nach 1,5 Jahren Pause. Plötzlich steht wieder die Herz-OP an. Das war für uns so, wir haben gedacht, der Einriss der Aorta ist das Schlimmste überhaupt, was passieren kann. Das haben wir geschafft und 5 Gefäßreparaturen in 12 Monaten hinter uns gebracht. Also, und dann 1,5 Jahre später heißt es plötzlich Herz-OP und massive Herz-OP. Und danach dieser Atemstillstand konnte keiner erahnen. Aber allein diese Aufgabe plötzlich wieder zu kriegen, diese Ängste in die Zukunft, die kriegen wir nur weg, indem wir im Moment bleiben. Und da ist es, ja, das ist sau schwer. Ja, also mein Mann und ich sind zukunftsorientiert sowieso. Ja, also wir denken super gerne über die nächsten 3 oder 5 Jahre nach, aber es bringt, wenn du in einer unsicheren Lebenslage bist, bringt es eigentlich nur Schmerz, also nur Worries. It's a total waste of time. Ja. Es führt zu nichts und hält dich einfach nur beschäftigt im Hirn, nichts zu tun, ja, anstatt im Jetzt zu bleiben und diese Achtsamkeitsübungen oder Dankbarkeit zu praktizieren oder ja, Affirmationen. Also das tut schon sein Gutes auch, um dich im Moment zu halten. Das denke ich schon. Ja. Und es war jetzt keine so eine ein bestimmter Punkt, wo wir das erkannt haben, oder das musste uns auch keiner sagen, das kam dann nach dem Fall, ne, also ich sag mal so hier, so beim Angehen der Kurve nach oben, hat man gemerkt, wie, Mensch, wenn wir jetzt Dankbarkeit auch mal richtig aussprechen und das auch mal richtig fühlen, na, dann fühlst du dich eigentlich besser. Ne? Und das ist schwer, wenn man jetzt gerade einen Autounfall hatte und querschnittsgelähmt ist oder der Partner das dann hat, da jetzt noch was Gutes zu finden im Moment. Ja, aber vielleicht, dass er noch lebt, vielleicht könnte ein Punkt sein. Aber ja, das ist sehr, sehr individuell. Und ja, wir haben dann noch so Mantras entwickelt oder so Familienglaubenssätzen wie das Leben meint's gut mit uns. Es hat uns immer dahin geschickt, wo es gut war für das, was dann passierte. Und dieses Vertrauen hilft uns natürlich auch durch die Unsicherheit. Aber ja, es ist Arbeit. Also auch wir müssen uns das immer wieder bewusst machen.
Ein Punkt in deinem Prinzip, von dem wir schon gesprochen haben, ist aus meiner Sicht, vielleicht auch meiner persönlichen Sicht, vielleicht siehst du es anders, aber aus meiner Sicht wahrscheinlich einer der herausforderndsten, ist Selbstliebe zu praktizieren. Gerade wenn ich mir deine Situation vorstelle, und ich bin wahrscheinlich weit davon entfernt, mir das wirklich vorstellen zu können, aber wenn ich versuche, mich in deine Situation hineinzuversetzen, es ist die ganze Zeit etwas, um das du dich kümmern musst. Du hast so eine Grundanspannung, sicherlich auch irgendwo, dass Dinge passieren können. Du musst dich um andere kümmern, du musst schauen, dass irgendwie das alles funktioniert. Ich glaube, die Gefahr, sich dabei selbst zu verlieren, ist wahnsinnig groß. Und auch die Gefahr, dass man vergisst, auf sich selbst aufzupassen und dann irgendwann einfach nicht mehr kann, wie du gerade auch die Szene im Auto beschrieben hast, ist, denke ich, riesig. Wie bekommt man das dann wirklich hin, dass man da auch wirklich mal verantwortungsvoll für sich selbst einstehen kann? Und ja, nicht nur, weil man es den anderen dann sagen muss, dass man jetzt vielleicht mal ein Wochenende weg ist oder was auch immer macht, sondern auch für sich selbst damit klarkommt, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt mal die Kontrolle ab. Es wird schon jemand anderes sich da mal drum kümmern können. Ich muss mich jetzt gerade mal um mich selbst kümmern.
Ist absolut elementar. Und Daniel, das ist genau der Weg A, Akzeptanz üben, und der Weg S, Selbstliebe praktizieren, ist, oder das ist immer auch noch mein großes Thema. Und ich glaube, bei vielen, die aus Liebe andere begleiten durch Krisen, ist das größte Hauptthema. Und ich habe einfach gemerkt, dass so Wellnesswochenenden mit Freundinnen oder ja, also Auszeiten für mich mehr so wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein waren. Ne? Weil die Grundanspannung und die Dauerbelastung, die ist halt einfach da, wenn du wieder zurückkommst. Und dagegen wirklich hilft, Grenzen zu setzen, Kontrolle abgeben, wie du sagst, und Emotionen ausdrücken. Verletzlichkeit zulassen, nicht immer die Starke sein wollen, musste ich lernen. Habe ich gemacht, aber halt nur bei meinem Partner. Jetzt mache ich es eben auch öffentlich, ja, in dem Buch sowieso. Auch zu sagen, das ist okay, dass du nicht mehr kannst. Ne? Und das aber auch zu kommunizieren, und das kann nicht jeder gleich gut, Emotionen zu zeigen. Da ist ganz viel Scham, Gefühl und dabei, aber man kann es auch in Worte ausdrücken. Ja, es gibt unheimlich viele Ausdrucksweisen, wie du mit Worten sagen kannst, was du fühlst. Du musst nicht dann da zusammenkauernd vor irgendjemand sitzen und sagen, ich kann nicht mehr, sondern es geht tatsächlich auch mit Worten. Und das ist wichtig, also die Grenzen zu setzen und Kontrolle abzugeben. Und das habe ich dann gar nicht können, als wir die ersten OPs hatten in Amerika, in San Francisco an der Wirbelsäule. Da war er 22 Monate alt. Als Erstmama habe ich dann natürlich gedacht, also ich bin ja die Einzige, die das Kind in irgendeiner Form beruhigen kann im Krankenhaus, und bin dann da geblieben und war 11 Nächte da auf so einer Station und Intensivstation, wie man es aus dem Fernsehen kennt, mit so Vorhängen getrennt und kein natürliches Licht und Piep-Monitore und diese ständige Hab-Acht-Stellung, die ist natürlich während jeder OP, egal wie alt das Kind ist und auf welcher Station, für uns immer ganz, ganz, ganz hoch. Und diese Hab-Acht-Stellung im normalen Leben abzubauen, glaube ich, oder habe ich geschafft, über meine eigene Erfüllung. Das heißt, meine Verlustängste im Alltag haben sich seit meiner Selbstständigkeit jetzt, die ich jetzt ausübe als Mentorin für innere Stärke oder mit dem Podcast, dem Buch und allem, also extremst reduziert. Und das Tolle ist, dass ja nicht nur mein Mann hat sofort gemerkt, was das mit mir macht, ne? Wie viel mehr Selbstwertgefühl ich habe, wie viel mehr Freude am Leben ich habe. Ich fühle mich, ja, ich tue was nur für mich ist, ne? Und die Jungs haben das halt auch gemerkt. Die Mama macht jetzt mal was nur für sich. Oder ach, die Mama, da ist jetzt dann so ein Aufnahmeschild an der Tür oder so ein Post-it-Aufnahme, bitte nicht stören. Und dann kommen sie ganz leise rein und sagen, kriege ich noch mehr Gamezeit? Also, die spüren das total, und dadurch lasse ich sie auch viel mehr los, was jetzt ja im Teenageralter von 13 und 16 mega wichtig ist, auch vor allem für den chronisch kranken Jungen, dass die Mama nicht so kluckt, ne? Und dieses Teenager-Loslassen ist für alle Eltern eine große Herausforderung und für Eltern mit kranken Kindern nochmal einen Schritt mehr, wirklich das Vertrauen jeden Tag aufzubringen. Er ist jetzt gerade im Schullager. Eine Nacht davor, Abschlussklasse, war er 4 Nächte weg. Und mit Rollstuhl und mit seiner Atemmaschine und den Herzmedis, und ja, wandern kann er jetzt nicht, aber er kann alles andere mitmachen, und er kann ja auch laufen, er hat den Rollstuhl dann nur für längere Strecken dabei. Und das immer das Ziel, dass er ein Leben leben kann, wie jedes andere Kind auch, mit all den Einschränkungen, die er hat. Das gelingt uns, aber dann doch zu vertrauen, dass er es auch alleine kann. Das kommt jetzt. Ne? Und meine Erfüllung hilft mir unheimlich dabei. Es gibt mir mehr Stärke, irgendwie auch, also weniger Ängste. Und meine drei Männer merken es einfach. Ja, das ist schön.
Wie habt ihr es geschafft, bei all den Herausforderungen eigentlich auch als Partnerschaft, als Ehe nicht nur ein funktionierendes Team für eure Söhne zu sein, sondern auch füreinander eine echte Beziehung zu sein?
Das ist wahnsinnig schwer, da statistisch gesehen. 80% aller Ehen gehen auseinander, wenn so diese Hilflosigkeit auf beiden Seiten so groß wird, dass du dein Kind verlieren könntest oder verlierst. Ich habe jetzt auch eine bessere Antwort wirklich drauf als früher. Früher habe ich nur gesagt, wir sind ein gutes Team, umarmen uns viel und reden miteinander. Ich habe halt Glück, ich habe einen Mann, der kann auch über seine Gefühle reden. Ne? Ja, Glück gehabt sozusagen. Aber es ist jetzt mehr als das. Es ist wirklich, also erstmal, er ist mein Deckel zum mir als Topf. Ne? Also das muss man halt auch sagen, es passt halt einfach mit uns. Das ist mal Grundvoraussetzung und wir lieben uns. Und aus Liebe, auch da, wenn er bricht, dann kratze ich nochmal alles zusammen, um ihn zu halten. Und so war das immer. So. Was wir jetzt aber auch lernen mussten, dass er Emotionen anders zeigt als ich. Dass er und ich anders kommunizieren mit Ärzten. Dass ich lernen musste, dass auch er Verantwortung für unseren Sohn übernimmt und die genauso gut trägt wie ich, aber auf eine andere Art. Dass ich loslassen kann, eben die Kontrolle abgeben kann und mir das aufteilen, mussten wir bei 42 Tagen Intensivstation einfach machen, sonst hätte nicht einer alleine geschafft. Aber zu akzeptieren, dass der Mann, der Papa, nochmal eine ganz andere Gefühlswelt hat, eben mit dem großen Thema, wie wir aufgewachsen sind in unseren 40er und 50er Jahren, wie wir jetzt alt sind, dass der Papa ist der Starke und der beschützt die Familie. Ne? Das ist ein ganz anderes Feld als jetzt die Mutter, die eh emotionale Bindung hat zu dem Kind durch die Schwangerschaft und die Nabelschnur und so weiter. Aber dass es genauso legitim ist, wie der Papa leidet, auch wenn er vielleicht nicht so viel weint. Ne? Und dass wir uns nie gegenseitig Schuld zuweisen. Ich glaube, das ist das A und O, weil das kommt ganz automatisch menschlich hoch. Ja, also aus Hilflosigkeit kommt Wut und aus Wut kommt Schuldzuweisung. Und das versuchen wir, es klappt auch, wir streiten natürlich auch massiv, es gibt's. Aber wir vertrauen drauf auf den anderen und ja, wissen, wir zeigen die Emotionen unterschiedlich und wissen, dass wir auch anders kommunizieren, aber wir reden. Also es ist schon Grundvoraussetzung. Und wir lassen eben die Verletzlichkeit und die Schwäche halt auch zu. Ne, vor uns gibt es kein ich muss jetzt stark sein vor meinem Mann oder andersrum. Das gibt's nicht. Und es ist dann beängstigend, wenn es beide gleichzeitig sind. Und das war eben einmal dann der Fall, als dieser Herzstillstand war. Das ist dann sehr, sehr beängstigend. Aber auch da gab es dann eine Lösung raus für uns.
Das N in deinem Genauso-Prinzip steht für Netzwerk aufbauen, Netzwerk stärken, damit einhergehend auch mal um Hilfe zu fragen. Das ist ja so eine Sache, die fällt uns ganz oft wahnsinnig schwer, weil auch da geht es ja dann auch so ein Stück weit darum, dass man vielleicht auch mal anderen gegenüber eingesteht. Ich könnte jetzt gerade echt mal Unterstützung gebrauchen. Ich schaff's vielleicht alleine nicht oder ich schaff's nur sehr schwer alleine. Wie hast du da denn deinen Weg gefunden, auch eben nicht nur in dem Safe Space deiner Beziehung, deinem Mann auch zu sagen, hey, ich kann gerade nicht mehr, sondern vielleicht auch mal anderen gegenüber, die du vielleicht auch gut kennst, aber ja, vielleicht trotzdem dich unwohl gefühlt hast, erstmal da zu sagen, ich schaff's gerade nicht.
Ich habe gut Familie, also Netzwerk, damit meine ich Familie, wie du sagst. Familie, enge Freunde, wenn die wirklich enge Freunde und dich lieb haben, dann warten die nur drauf, dass sie dir helfen können, weil die sich genauso hilflos fühlen und dein Sohn oder unseren Sohn genauso lieb haben, oder Patentante sind oder beste Freundin oder sonst was und das sich bewusst machen, zu sagen, ich helfe ihnen auch damit, wenn ich mir helfen lasse. Ne? Weil viele wirklich nur irgendwas tun wollen. Sie können ja das Kind nicht retten, sie können nicht uns ersetzen, aber sie können uns einkaufen, sie können für uns babysitten, sie können sagen, mach dir keine Sorgen um deinen kleinen Sohn, ich kümmere mich um ihn und ich rufe dich an und lass los. Also wirklich sich bewusst machen, dass eigentlich die Menschen, die dich lieb haben, nichts anderes wollen, als dir zu helfen. Und dann über den eigenen Schatten springen, auch wenn es unangenehm ist, die Verletzlichkeit zulassen und sagen, ich kann nicht mehr. Bitte, nimm doch jetzt bitte den Kleinen am Wochenende, ich schaffe das gerade nicht. Das ist das Erste für ein Netzwerk und auch, finde ich, in schwierigen Lebenssituationen nicht noch glauben, selber informieren zu müssen. Das habe ich auch dann gelernt, in USA noch allein gemacht. In der Schweiz war es dann gar nicht mehr möglich. Nach der großen Aortendissektion, dem Einriss der Hauptschlagader, war es einfach nicht möglich. Da lief die ganze Kommunikation über meine Schwester. Und das so wie zu delegieren, nimmt auch einen unheimlichen Druck weg, weil ich immer dachte, alle sorgen sich jetzt um unser Kind, ich muss jetzt auch noch alle informieren. Und das habe ich auch gelernt, dass ich das einfach abgebe, was das für eine große Erleichterung ist, weil dann auch ganz anders gefiltert wird. Ich kann ganz frei mit allen Ängsten und mit allen Ups and Downs meiner Schwester erzählen, was ist. Und sie filtert es noch und packt es in Worte, dass es auch fernere Verwandte und Bekannte und Arbeitskollegen verstehen, aber ein bisschen sachter. Ne? Das heißt, ich kriege die Gefühle, die dann da zurückkommen, auch nicht mit. Das kriegt nur sie mit. Das ist total hilfreich, weil du dich dann nicht noch mit den Emotionen der Fremden oder der Freunde auseinandersetzen musst, sondern es reicht ja mit deinen eigenen. Und Netzwerk stärken, denke ich einem auch der Zugriff auf Experten. Nicht glauben, ich muss alles selber lösen, ich muss mein Problem selber lösen, sondern dafür gibt's Menschen, die das studiert haben, die das können. Das sind Ärzte, das sind Pflegende, das sind Anwälte bei manchen Krisen, das sind Banker bei finanziellen Krisen, dass man einfach sagt, so Sie jetzt, also ich nehme Sie jetzt mal in die Pflicht. Ja, es ist ja Ihr Job, helfen Sie mir. Das Netzwerk stärken sollte man dann am besten tun, wenn es einem gerade gut geht. Weil wir brauchen es ja dann, wenn es uns nicht so gut geht. Ne? Und das habe ich auch im Verkauf oder im Vertrieb gelernt. Ne? Also Beziehungsmanagement pflegt man am besten, wenn jetzt nicht gerade ein Konflikt herrscht, sondern davor oder während der Beziehung. Und so rate ich einfach auch, das Netzwerk aufrechtzuerhalten, weil du nie weißt, was im Leben sich dir stellt. Und dann fragen, wer kennt wen? Einer kennt den Nächsten, der kennt den Nächsten. Und so kommt man dann auch zu einer Lösungsfindung von dem Problem. Ja, was der erste Schritt ist, das geht nicht, gibt's nicht. Das ist die absolute Lösungsorientierung und die müssen wir nicht alleine finden in unserer Krise.
Wenn wir zum Abschluss von dem geht nicht, gibt's nicht noch zu dem O wie Optimismus kommen. Dein Leitsatz lautet, unser Leben meint es gut mit uns. Wie behältst du dir denn mit all dem, was da auch in diesen letzten fast 2 Jahrzehnten passiert ist in deinem Leben, wie behältst du dir denn den Optimismus bei und sagst dir selbst, es wird gut, es wird in Ordnung sein?
Erstmal, glaube ich, habe ich einen Teil in die Wiege gelegt bekommen. Das ist unbestreitbar, dass es einfach Menschen gibt, die eher das Glas halb voll sehen als halb leer. Aber es ist nicht aussichtslos, dass wenn man das Glas halb leer sieht, dass man nicht so ein paar Tricks noch anwenden kann, um etwas positiver in die Zukunft zu schauen. Und da geht es weit drüber hinaus, über das schlichte, jetzt machen wir mal Augen zu und hoffen das Beste, sondern das ist wirklich, dass du Optimismus lebst und das schaffen wir über Humor, dass wir einfach auch lachen, im Krankenhaus auch, dass wir auch schwarzen Humor zulassen, wenn es einfach gerade schlecht ist. Wir schaffen es über Dankbarkeit, weil du dann wirklich im Jetzt bleibst, im Moment. Und im Moment ist es vielleicht gut, ja, oder besser als gestern oder so. Und dann
bleibst du im Moment und hast es, und dann glauben wir ganz fest dran, dass es immer einen besten Fall gibt, den man sich vorstellen kann. Und das ist eben auch so ein Mantra. Ich hab's aus dem Business genommen, ne? Also ich habe es nicht selber erfunden, aber ihr kennt das Best Case und Worst Case Szenario Planning im Business. Und mein Mann und ich sind BWLer, und ich habe irgendwann mal zu ihm gesagt, also in dem 2022, wo wir beide am Boden waren und das Schlimmste und Schwarzeste uns ausgemalt haben, und wir mussten eine gewisse Zeit überbrücken von daheim bis zum Krankenhaus, um zu wissen, ob unser Sohn jetzt hirntot ist oder ob er eine Hirnblutung hatte nach der Wiederbelebung. Und diese Zeit zu überbrücken, haben wir geschafft, indem wir uns den besten Fall vorgestellt haben. There's always a best case scenario. Das ist meine Behauptung. Und ich habe das lange überlegt, ob ich das so laut sagen soll oder nicht. Aber ich glaube fest dran, und ich erkläre das gerne. Es gibt immer einen besten Fall, egal wie schlecht und dunkel jetzt die Lage ist. Und wenn du dir den vorstellst für diese Zeit der Unsicherheit, die du überbrücken musst, bis du Klarheit hast, dann geht's dir auf dem Weg durch den Tunnel Richtung Licht, du stellst dir das Licht vor, geht's dir besser. Wenn du ankommst am Ende vom Tunnel und das Licht war dann doch nur eine kaputte Straßenlaterne, kann passieren, ja. Ist richtig, aber ich glaube, dann war der Weg dahin trotzdem leichter. Und dieser Best Case, den vorzustellen, ist super individuell. So ein Best Case kann auch sein, du hast einen terminalen Hirntumor und weist dich selber in die Palliativklinik ein oder verabschiedest dich von deinen Kindern, weil du weißt, du möchtest sterben. Ja, das kann auch ein Best Case sein. Ja, in jeder Krise kannst du dir dann vorstellen, unser Hirn geht automatisch zum schlechtesten Fall. Wir haben immer Angst und spulen uns dann runter in dieser Hilflosigkeit und in dieser unsicheren Phase, bis die Klärung da ist, spulen wir uns runter in diesen negativen Gedanken. Und die Idee ist, dass du da Stopp machst und dich hochspulst und den besten Fall vorstellst. Und wir haben das eben gemacht, dass der beste Fall ist, auf dem CT vom Kopf unseres Sohnes ist nichts zu finden. Und das wird der Arzt uns jetzt gleich sagen, wenn wir da ankommen. Und da haben wir dann 28 Minuten Fahrt von zu Hause zum Kinderkrankenhaus gehabt und uns das Feste vorgestellt. Und haben unserem Hirn gar nicht erlaubt, in die Richtung zu gehen, ja, aber was ist, wenn er nicht es sagt? Was ist, wenn er doch hirntot ist? Was machen wir, wenn er eine Hirnblutung hat? Es hilft ja nichts. Warum? Warum gehst du in die Richtung? Wir können es nicht beeinflussen, was bereits geschehen ist, aber wir können beeinflussen, wie wir mit der Zeit umgehen, bis wir die Gewissheit haben. Und ob das jetzt die Scheidungspapiere sind oder ob das die Gerichtsverhandlung ist oder ob das, wie gesagt, das Gespräch mit dem Banker ist, ne? Bis du dahin kommst. Und das ist dieses Optimismusleben, dass du wirklich halt doch dran fest, bis Gewissheit da ist. Dann kannst du immer noch zusammenbrechen danach. Ne? Also das ist so, und das funktioniert. Ich habe es schon jetzt ein paar Mal ausprobieren können. Es muss mir dann auch jemand sagen. Ne? Also mein Mann und ich haben uns da gegenseitig runtergedreht, und ich habe dann gesagt, jetzt warte mal, lass uns mal den besten Fall vorstellen. Und ich rede jetzt drüber auch in der Hoffnung, dass dann jemand zu mir sagt, ja, aber Caro, jetzt gerade, du drehst dich gerade nach unten, was ist denn mit deinem Best Case? Also ich bin auch froh, wenn mir das dann jemand sagt, im Fall der Fälle, ich denke selber nicht dran. Das heißt nicht, weil ich das Prinzip gut kenne, dass ich es immer gleich gut kann. Ist nicht so. Ja, es ist immer Arbeit. Und auch noch wichtig zu sagen, die laufen ja nicht sequenziell ab, diese 7 Wege oder die 7 Schritte. Ne? Die laufen parallel und sollten eigentlich bei jeder Krise irgendwie mit angeteasert werden. Ne? Die Selbstliebe ist immer wichtig, und an der Akzeptanz arbeiten wir eine ganze Weile, und Lösungen müssen wir sowieso suchen, Emotionen müssen wir zeigen und optimistisch denken. Ja, also das genau ist so ein Gesamtpaket.
Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft für alles, was kommt. Hoffentlich nur Best-Case-Szenarien natürlich.
Das ja, ich auch.
Wäre natürlich großartig, und du hättest es auf jeden Fall verdient. Und ich danke dir sehr für dieses Gespräch, auch für dein Buch, und hoffe, dass es ganz viele Menschen lesen. und für sich selbst die wichtigsten Erkenntnisse daraus nehmen. Danke dir.
Das wäre schön. Ich danke dir, Daniel. Alles Gute. Ciao.
Alles okay? Der Mental Health Podcast mit Daniel Fürk. Produziert in den 48 Forward Studios in München.